Wer von euch war den letzten Sonntag im Gottesdienst? Sehr vorbildlich, super. Dann weißt du ja schon, was heute kommt. Der zweite Teil der Predigt über Anfechtungen und Versuchungen. Wenn du letzten Sonntag nicht dabei sein konntest, kein Problem, dann kannst du heute Nachmittag dir unter www.christusgemeinde-nagold.de die Predigt nachlesen, nachschauen oder nachhören. Ich werde heute noch mal so ein paar Punkte wiederholen, aber nur im Schnelldurchlauf und nur ein paar wenige. Worum geht es? Jakobus, der war ein leiblicher Bruder von Jesus und der war Gemeindeleiter der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und dieser Gemeinde, der ging es zu Beginn total gut. Allein an Pfingsten kamen 3.000 Menschen zum Glauben und innerhalb kürzester Zeit wuchs die Gemeinde auf rund 10.000 Personen an. Und in Apostelgeschichte 4 wird uns eine sehr liebevolle und enge Gemeinschaft beschrieben. Und es muss einfach toll gewesen sein, so Teil dieser ersten Gemeinde sein zu dürfen. Doch das änderte sich schnell, denn die Gemeinde wurde verfolgt. Und viele der Christen mussten Jerusalem verlassen. Und für Jakobus, den Gemeindeleiter, muss das eine ziemlich harte Zeit gewesen sein. Wie werden jetzt diese Christen ihren Glauben weiterhin leben können? Nun, wo sie in alle Winde verstreut sind. Wie gehen sie mit dieser erlebten Verfolgung um? Mit den ganzen Gedanken, die da kommen? Was macht das mit ihrer Beziehung zu Jesus? Was kann er, Jakobus, ihnen noch mitgeben? Und zu all den Dingen schreibt Jakobus einen Brief, den Jakobusbrief. Und Jakobus, der steigt ziemlich direkt mit dem Thema Anfechtungen und Versuchungen ein. Und ich lese nochmal den Predigttext vom letzten Sonntag. Und wer eine Bibel dabei hat, schlagt die gerne mal auf unter Jakobus, Kapitel 1, die Verse 2 bis 8 und die Verse 12 bis 18. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung vor. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung eines Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht und einmal hierhin und dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, ist es Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine eigene Begierde, die ihn reizt und in die Falle lockt. Und nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert und bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir, bildlich gesprochen, unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Ein echt langer Text. Was ist das Thema? Vers 2. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Prüfungen oder Anfechtungen, wie es eine andere Übersetzung ausdrückt. Und das griechische Wort Peirasmos, welches Jakobus hier im Original verwendet, hat beide Bedeutungen, Prüfungen und Anfechtungen. Was meint Jakobus damit? Bei den Lesern von ihm taucht natürlich erstmal ihre eigene Situation auf. Sie mussten ihr Zuhause verlassen. Sie mussten aus dieser engen Gemeinschaft der ersten Christen raus, wurden herausgerissen. Sie erlitten eine Verfolgung und sie haben so viel verloren. Und nun schreibt Jakobus, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und macht deutlich, da kommt noch mehr. Diese Prüfungen und Anfechtungen, die treten in so unterschiedlichster Form auf. Klassische Versuchungen, Konflikte, schwierige Lebensumstände, gute Lebensumstände, Reichtum, Armut, Krankheit, chronische Schmerzen, Überforderung, Glaubenszweifel und noch viel mehr. Hört euch dazu die Predigt vom letzten Mal gerne nochmal an. Kurz gesagt, aber geht es um Lebenssituationen, die deinen Glauben an Gott auf die Prüfung stellen. Die Momente, die dein Vertrauen in Gott herausfordern. Die Momente, in denen durch dein Handeln deutlich wird, wer der Herr in deinem Leben ist. Die Prüfmomente deines Glaubens. Ob das, was du sagst, auch mit dem, wie du lebst, übereinstimmst. Letztlich geht es um die Frage, wer ist der Herr in deinem Leben? Wer ist dein Gott? Und damit, wer ist der, der dich versorgt und dir all das gibt, wonach du dich wirklich sehnst? Und auch Jesus wurde vor diese Frage gestellt. Und die Versuchungsgeschichte von Jesus wird uns in Matthäus 4, 1 folgende berichtet. Auch die zu Hause gerne mal nachlesen, wer will. Ich habe letzten Sonntag erklärt, dass es Gott war, der Jesus in die Wüste geführt hat. Und damit ja in eine absolute Ausnahmesituation. Und Gott hat das nicht aus Bosheit getan oder weil er Jesus irgendwie schaden wollte. Im Gegenteil. Diese Zeit in der Wüste, die war sehr wertvoll für Jesus. Genauso wie die Zeit in der Wüste für sein Volk Israel wertvoll war. Denn in beiden dieser Wüstenzeiten wuchs die Beziehung zu Gott. Denn in ihnen konnte Gott sich als der Versorger beweisen, der, der sie durchträgt, in all den Sachen, die da kommen. Und diese Anfechtungen und Prüfungen, von denen Jakobus schreibt, das sind solche Wüstenzeiten. Und manchmal probieren wir so zu unterscheiden zwischen Gott führt Menschen in Wüstenzeiten und Gott lässt Wüstenzeiten zu. Aber letztlich macht es keinen Unterschied. Denn in beiden Fällen ist ja Gott der Aktive, der die Entscheidung trifft, ja, das ist jetzt gut. Ich glaube an einen Gott, der jedes Haar auf meinem Kopf gezählt hat. In der mich trägt, der mich führt und schützt. Und ich kann nicht in eine Wüstenzeit kommen, ohne dass Gott seine Hand da nicht im Spiel hat. Und dieses Wissen, das kann total tröstlich sein. Wenn du im Moment in so einer Zeit bist, dann bist du keinem Zufall ausgeliefert. Dann ist Gott die Situation nicht irgendwie entglitten, sondern er ist immer noch der Herr, der alles unter Kontrolle hat. Du bist in seiner Hand. Und hier, jetzt in dieser Wüstenzeit, möchte dir Gott zeigen, wer er ist und wie gut er ist. Und er stellt dich in diesen Wüstenzeiten vor die Wahl. Vertraust du seinen Wegen, wartest auf ihn oder lässt es zu, dass Satan deine Begierden und Sehnsüchte gegen dich verwendet? Gott schickte Jesus in die Wüste. Aber die Versuchung, die kam ja von Satan, der dazu all das einsetzte, wonach Jesus sich sehnte, was seine Bedürfnisse und seine Begierden waren. Steine zu Brot, nach 40 Tagen des Fastens keinen Hunger mehr zu spüren. Diesen Schmerz, der da ja hochkommt. Dieser Sprung vom Tempel, die Bestätigung, du bist wirklich Gottes Sohn, seine Identität. Und alle Reiche der Welt bietet er mir an. Und damit einen Macht und Einfluss und damit auch die Möglichkeit, ganz viel Gutes zu tun. Und all das ohne das Kreuz. Und das Fiese an den Versuchen von Satan ist ja, dass sie an unseren Sehnsüchten und Bedürfnissen ansetzen. Und dann fällt es unserem Gehirn leicht, diesen erlaubnisgebenden Gedanken zu geben. Ich brauche das jetzt. Ich muss doch auch mal an mich denken. Gott, das kann doch nicht so eng gemeint sein. Ist ja nicht so schlimm. Und was könnte ich alles Gutes tun? Oder es wäre doch auch für die Kinder besser, wenn. Ich bin doch so einsam. Ich schade doch keinem. Gott, der hatte doch jetzt seine Chance gehabt, mir zu helfen. Jetzt muss ich mich selbst um mich kümmern. Und so weiter. Was können wir tun, wenn wir in solchen Wüstenzeiten sind? In Zeiten der Prüfung und der Anfechtung? Wie können wir nicht auf diese Versuchung reinfallen? Wie können wir in diesen Prüfungen bestehen? Wie kann dabei unser Glauben in Gott wachsen? Lasst uns mal das, was Jakobus schreibt, so Stück für Stück durchgehen. Seht es als einen ganz besonderen Grund an, zur Freude, nee? Genau. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Wie sollen die Leser von Jakobus, und da schreibt er indirekt auch uns, reagieren, wenn sie Anfechtungen und Prüfungen treffen? Antwort, sie sollen sich freuen. Und ehrlich, so richtig feinfühlig ist das nicht, klingt das nicht. Dich trifft eine Krankheit, freu dich. Du steckst in einer schmerzvollen Trennung, freu dich. Da ist eine Versuchung in deinem Leben, mit der du kämpfst, freu dich. Du hast chronische Schmerzen, du hast deine Arbeit verloren, Zukunftssorgen, du fühlst dich überfordert, dir fällt es im Moment schwer zu glauben, freu dich. Seelsorge könnte danach total leicht sein. Da kommt jemand mit einem Problem zu dir, du klopfst ihm auf die Schulter, hebst den Daumen und sagst, freu dich. Auf den ersten Blick und auch auf den zweiten, dritten ist das nicht sehr vereinfühlsam, nicht liebevoll. Und im Gegenteil, das kann Menschen einen unglaublichen Druck machen. Und es gibt Christen, die genau das fordern. Komm, reiß dich zusammen, freu dich, dir dient alles zum Guten. Und ich kenne Menschen, die ihre Trauer, ihren Schmerz, ihre Kämpfe hinter einer frommen Fassade meinen, verstecken zu müssen. Immer dieses Bild einer von Gott gesegneten Person aufrechtzuerhalten. Und mancher Leiter, mancher Pastor und mancher Mitarbeiter in einer Gemeinde ist genau an diesem Punkt gescheitert. Und viele haben den Dienst verlassen, weil sie diese Fassade nicht mehr aufrechterhalten konnten. Nur keine Schwäche zeigen. Denn das wäre ja ein Zeichen des Unglaubens. Und Jesus, der steht am Grab von Lazarus und weint. Er kniet im Garten Gethsemane und die Angst vor dem, was da auf ihn zukommt, lässt seinen Angstschweiß wie Bluttropfen zur Erde fallen. Letzten Sonntag habe ich aus dem Hebräerbrief zitiert, in dem steht, dass Jesus seine Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen vor Gott brachte. Und er ließ seine Jünger daran Anteil haben. Bevor wir gleich zu dem kommen, was Jakobus mit Grund zur Freude meint, ist mir dieser Punkt ganz wichtig. Prüfungen und Anfechtungen gehören zu unserem Leben als Christen dazu. Und das betrifft jeden von uns. Und dieses Wissen macht frei, einander irgendwas vorgaukeln zu müssen. Die Gemeinde ist nicht der Ort, an dem du stark oder perfekt sein oder auf alles eine Antwort haben musst, sondern sie ist die Gemeinschaft derer, die mit Jesus unterwegs sind und die wissen, dass sie auf ihren Herrn angewiesen sind, jeder von uns. Und dazu ein kleiner Ausflug ins Tierreich. Wenn Löwen Elefanten jagen, dann versuchen sie erstmal ihr Opfer so von der Herde zu trennen, raus aus dem Schutz der Gemeinschaft. Und dann ist ihre Taktik so, dass sie den Elefanten so lange stressen, bis er kollabiert. Und dann ist er eine leichte Beute. Und Petrus schreibt dazu, bewahrt einen klaren Kopf, seid wachsam. Euer Feind, der Teufel, der streift wie ein brüllender Löwe umher. Er sucht jemanden, den er verschlingen kann. 1. Petrus 5, Vers 8. Und in seinem Buch Gemeinsames Leben schreibt Friedrich Bonhoeffer, dass es das Grundwesen der Sünde ist, dass sie mit dem Menschen alleine sein will. Und Sünde ist all das, was sich versucht, zwischen die Beziehung von dir und Jesus zu drängen. Und jede Versuchung, jede Prüfung hat das Potenzial, dich in Sünde zu führen. Lass dich nicht von der Herde separieren. Jeder von uns wird versucht und auf die Probe gestellt. Die Frage ist nicht, ob das passiert, sondern wie du darauf reagierst. Und eines der besten Sachen, die du tun kannst, ist, dich jemandem anzuvertrauen. Wenn du Zweifel hast, wenn eine Not dich plagt, wenn du mit einer Versuchung am Kämpfen bist, wenn dein Gewissen dich anklagt, dann zieh dich nicht zurück, sondern such dir einen Vertrauten, mit dem du das vor Gott bringen kannst. Und natürlich in diesen Beziehungskreisen. Nicht jedem musst oder solltest du alles erzählen. Aber suche dir jemanden, der mit dir betet und wenn nötig dir auch Vergebung zuspricht. Und wenn du niemanden hast, dann sprich mich gerne an und ich kann mich mit dir auf die Suche nach so einer Person machen. Und wenn du verheiratet bist, dann vertraue dich der Person an, mit der du sowieso schon ein Fleisch bist. Es gibt, glaube ich, niemanden, der mich besser kennt mit all den Höhen und Tiefen, mit all den Freuden und Kämpfen als Sandra. Und eines der grandiosen Dinge, die wir als Ehepaar ja tun können, ist, ehrlich voreinander zu sein. Nicht nur wörtlich, sondern auch sprichwörtlich die Hose voreinander runterzulassen. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Was meint Jakobus damit? Erstmal, was meint er nicht damit? Er verherrlicht nicht das Leid. Er sagt nicht, freue dich über Anfechtung, Prüfung an sich. Genieße den Schmerz. Das sagt er nicht. Sondern er lenkt den Blick darauf, was hinter der Anfechtung liegt. Und das ist ein Prinzip, was mir aus einem anderen Kontext auch bekannt vorkommt. Wer von euch hat schon mal so eine Zahnreinigung über sich ergehen lassen? Männer. Ein paar nicht. Denk mal drüber nach. Die dies schon so über sich haben ergehen lassen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie angenehm ist so eine Zahnreinigung, wobei 10 für wunderbar wellnessmäßig angenehm ist und 1 für sehr unangenehm? 3, 4, 5, 2. Ja, bei mir eine 1. Hängt auch so ein bisschen mit meinem Zahnfleisch zusammen, aber so eine Zahnreinigung, die macht mir einfach keinen Spaß. Die ist total unangenehm und schmerzt auch zum Teil. Und trotzdem lasse ich diese Zahnreinigung regelmäßig über mich ergehen. Und ich bin mega froh und dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe. Denn A, ist es direkt nach der Zahnreinigung so ein richtig schönes Gefühl. Und B, weiß ich, was auf lange Frist sonst passieren würde. Und Jakobus lenkt diesen Blick über die konkrete Situation und Anfechtung hinaus. Er schreibt in Vers 3 und 4, wenn euer Glaube erprobt, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Jakobus ermutigt seine Leser, wenn ihr in Anfechten kommt, wenn euer Glaube auf die Probe gestellt wird, wenn ihr Prüfungen durchlebt, dann trägt das dazu bei, dass das Gute, was in euch schon begonnen hat, zur Vollendung kommen wird. Und in Vers 12 schreibt er, glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wieder her, ist denen zugesagt hat, die ihn lieben. Ich habe letzten Sonntag den Schwerpunkt darauf gelegt, dass dieses Standhaftbleiben keine Leistung ist, die wir bringen können. Im Gegenteil, sie wird uns geschenkt durch Jesus. Diese Prüfungen sind kein Casting, bei dem Gott nur so die Besten in sein Himmelreich lässt, sondern sie sind ein Mittel zum Zweck. Das Ziel ist, dass das Gute, das in unserem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommt und wir vollkommen und makellos sind und es uns an nichts mehr fehlt. Vollkommen. An dem Wort bin ich hängen geblieben. Meint Jakobus das wirklich? Ja, tut er. Allerdings in einem anderen Sinne, als wir es heute oft verstehen. Wir haben schnell so ein menschliches, philosophisches Vollkommenheitsideal vor Augen. Seid perfekt. Aber darum geht es weder Jakobus noch Jesus, der in Matthäus 5, 48 fordert, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Jakobus und Jesus, die waren beide Juden und die greifen hier auf ganz viele Stellen aus dem Alten Testament zurück. Und in diesen Stellen steht vollkommen nicht für fehlerfrei, sondern für die ungeteilte Beziehung zu Gott. Und es wird jetzt den Rahmen der Predigt sprengen, das alles aufzudröseln. Aber wer sich da ein bisschen reinlesen will, kann ab spätestens Dienstag die Predigt in schriftlicher Form auf unserer Homepage runterladen. Und da füge ich einen entsprechenden Anhang noch mit ein. Letztlich geht es darum, wer ist dein Gott? Denn nicht deine Taten werden dich hier am Gericht freisprechen, sondern deine Beziehung zu Jesus. Und all die Prüfungen, all das Durchhalten dient nur dazu, dein Vertrauen und deine Beziehung zu Jesus zu stärken. Darum freut euch. Jakobus schreibt, ihr wisst doch. Jakobus erinnert sie an das, was sie schon wissen. Und das kann eine ihnen bekannte Lehre sein. Und die Bibel ist ja voller Geschichten, in denen Gott sich als vertrauenswürdig bewiesen hat. Aber es kann genauso das Erinnern an die eigene Erfahrung sein. Ihr, du, weißt doch noch, wie es das letzte Mal war. Als da auch Zweifel da waren, Versuchungen, Überforderung, Krankheit oder welche Anfechtung auch immer. Erinnere dich mal zurück an das, was damals gewesen ist. Welche Auswirkungen hatte das im Rückblick auf deinen Glauben? Welche Erfahrungen hast du mit Jesus gemacht? Wie hat die damalige Anfechtung dazu geführt, dass dein Glaube stärker geworden ist? Wenn Anfechtungen und Prüfungen kommen, dann erinnere dich daran zurück, was du schon mit Jesus erlebt hast. Und dabei können so ganz plastische Erinnerungsgegenstände helfen. Zum Beispiel so ein schönes Glas mit so einem Schraubverschluss drauf. Und jedes Mal, wenn du etwas mit Jesus erlebst oder ihm für etwas dankbar bist, dann schreib das auf einen kleinen Zettel und wirf es in so ein Glas hinein. Und nach wird sich dieses Glas mit Erlebnissen füllen, in denen dir Jesus gezeigt hat, dass er treu ist und dass er vertrauenswürdig ist. Und wenn dann diese Wüstenzeiten kommen, dann nimm dir dieses Glas und lies dir diese Zettel einzeln durch. Erinnere dich an das, was du schon erlebt hast. Und so ein Glas, das kann man auch wunderbar als Paar oder als Familie anlegen. Wir, Sandra und ich und die Kinder, haben zu Hause einen großen Zettel an die Wohnzimmertür geklebt. Und wenn jemand aus der Familie etwas mit Jesus erlebt hat, dann schreiben wir das darauf auf und feiern gemeinsam als Familie, was für einen tollen Gott wir haben. Dieses gemeinsame Feiern ist auch für uns als Gemeinde wichtig. Erzähl uns deine Erlebnisse mit Gott. Wir brauchen diese Ermutigung immer wieder. Gott ist heute noch aktiv, in dieser Welt tätig, für uns. Die Verse 5 bis 8. Das ist jetzt wieder so eine Stelle, die man mehrfach lesen muss, weil sie erstmal irritiert. Der erste Teil, der ist ja klar. Wenn jemand in einer konkreten Situation nicht weiß, was er machen soll, dann soll er Gott um Weisheit bitten. Gott, bitte zeig mir doch jetzt, was ich tun soll. Und Gott hilft gerne. Aber der zweite Teil? Was ist denn, wenn es mir schwerfällt zu glauben? Was, wenn gerade Zweifel meine Anfechtung sind? Und dieser Vers, der hat schon zu so viel Verunsicherung geführt und zu Leid und zu Druck. Wenn Gott dein Gebet nicht beantwortet, dann ist dein Glaube zu schwach. Und das kann sehr brutale Auswirkungen haben. Wie zum Beispiel eine Predigt, die ich kürzlich in einem Heilungsgottesdienst gehört habe. Der Prediger ließ die Kranken folgenden Satz wiederholen. Der Gläubige bekommt alles, der Zweifler bekommt nichts. Oder wie eine Frau, die jetzt im Moment, oder wie eine Frau, die jetzt im Moment im Sterben liegt, die es aber verdrängt. Der Krebs hat ihren Körper völlig zerstört. Und eigentlich war jetzt der Moment gekommen, Abschied zu nehmen. In Würde und in Frieden diesen Übergang zu gehen mit ihren Liebsten, hin zu Jesus, der auf sie wartet. Doch Christen in ihrer Umgebung, in ihrer eigenen Glaubenshaltung lassen sie nicht gehen. Sie fordern, du musst jetzt glauben, du darfst nicht zweifeln, du musst die Gesundheit annehmen, du darfst den Gedanken nicht zulassen, dass du stirbst. Das wäre Zweifel und das ist Sünde. Und diese Frau, die kämpft und kämpft und kämpft. Und klar, wenn allein der Gedanke daran, dass man noch sterben könnte, Sünde ist, dann kann man nicht in Frieden gehen, denn dann hieße das ja, dass man mit Sünde vor Jesus steht. In einem Lied singt Manfred Siebert mal von der Kraft, die im Leben und im Sterben reicht. Wisst ihr, es ist keine Frage, ob Gott heilen kann. Natürlich kann er das. Das habe ich oft genug erlebt. Aber er entscheidet. Und wie gut es ist, gerade in dieser letzten Stunde, sich in die Hand des großen Gottes begeben zu können. Und viele von euch haben diesen Film Real Life Guys gesehen. Und das ist ein Glaube, der wirklich trägt, im Leben und im Sterben. Sich nicht an diese Welt klammern zu müssen, sondern die Hoffnung auf das, was kommt. Was meint aber jetzt Jakobus mit diesen Versen? Dazu zwei Gedanken. Erstens, es geht in diesen Versen konkret um das Gebet um Weisheit, nicht um sonstige Gebetsanliegen. Zweitens, mit Zweifel ist nicht ein Gefühl gemeint, sondern das, was du tust. Es ist so wie mit dem Gebot, liebe deinen Feind. Auch hier geht es um kein Gefühl, sondern um die Tat. Denn wenn dein Gefühl deinem Feind gegenüber Liebe wäre, dann wäre er nicht dein Feind, sondern den du liebst. Aber gerade den du nicht liebst, sollst du lieben, sagt Jesus, durch dein Handeln. Und dann als zweiten, dritten, vierten Schritt kommt vielleicht dein Herz irgendwann nach. Und auch hier mit dem Zweifel. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, dann bete. Bitte Gott, dass er zu dir spricht. Und wir haben diese Zusage, dass Gott dann sprechen wird, weil er gerne gibt. Aber wenn er dann gesprochen hat, dann lass die Tat folgen. Es ist deine Entscheidung, Gottes Weisheit im Leben dann auch umzusetzen. Und wie bei dem Wort vollkommen schwingt beim Wort Zweifel auch noch eine andere Bedeutung mit, die auch auf diesem Alten Testament gegründet ist. Und eigentlich könnte man so das Wort Zweifler besser mit jemand mit geteiltem Herzen übersetzen. Auch dazu findet ihr einen Anhang in der schriftlichen Predigt. Es geht um die Frage der Autorität. Wenn Gott nur ein Ratgeber unter vielen ist, ja, Gottes Meinung ist auch ganz nett und wenn es mir gefällt, dann mache ich das, was Gott mir sagt, dann brauchst du erst gar nicht zu beten. Sondern wenn du Gott um Weisheit bittest und dir sicher bist, dass es seine Stimme ist, dann geh die Schritte, die er dir gesagt hat. Und wie kann man sicher sein, dass Gottes Stimme ist? Genau wie das Vertrauen in Gott kann auch die Fähigkeit, Gottes Reden zu verstehen, wachsen. Und dazu wird es irgendwann nochmal eine eigene Predigt geben. Nur ein kurzer Gedanke dazu. Gott widerspricht sich nicht. Wenn du in seinem Wort der Bibel irgendwas liest, was nicht sein Wille ist, dann spar dir das Beten, ob du das tun sollst. Du weißt es schon. Und wenn es dir schwerfällt, dann bitte Gott um Hilfe. Die Verse 14 bis 17. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, ist es Gott, der mich in Versuchung führt. Als Jesus Satan versucht hat, setzte Satan bei den tiefsten Bedürfnissen an. Bei seinem Hunger, seiner Identität, bist du Gottes Sohn, seinem Auftrag und der Angst vorm Kreuz. Und bei uns macht er es genauso, ich habe es vorher schon mal erwähnt. Und oft sind es die Versuchungen an sich, nur die Symptome einer tiefer liegenden Und oft sind die Versuchungen an sich nur die Symptome eines tiefer liegenden Bedürfnisses. So wie bei der Frau, die von Partner zu Partner, von Beziehung zu Beziehung springt und immer mehr dabei kaputt geht. Weil sie in den Beziehungen etwas sucht, was nur Jesus ihr geben kann. Oder so wie beim Familienvater, der sich immer weiter zurückzieht von seiner Frau und den Kindern, weil er sich mit allem überfordert fühlt. Oder ihm die Bestätigung fehlt, diese Zusage, ist es gut, dass du da bist. Oder. Was sind deine tiefsten Bedürfnisse? Was sind deine tiefsten Sehnsüchte? Was treibt sich an? Das ist eine Frage, die man so auf die Schnelle nicht beantworten kann, aber es lohnt sich, dem mal nachzugehen, im Gebet und im Gespräch mit anderen Christen. Denn dann können wir verstehen, warum wir für manche Versuchungen, für manche Prüfungen so anfällig sind und wo uns Gott in all dem begegnen kann. Es wird immer um diesen Kampf gehen. Wer ist der Gott in deinem Leben? An wen wendest du dich? Wer versorgt dich? Wer gibt dir das, was du wirklich brauchst? Wer ist der, der dir sagt, was gut und was böse ist? Und wenn Versuchungen kommen oder Prüfungen, und sie werden kommen, dann darfst du erleben, dass das Gott wirklich ist, dass er wirklich vertrauenswürdig ist. Und dieses Vertrauen in Gott, das darf wachsen. Jeden Tag ein Stückchen mehr, bis auf den Tag Christi hin. Dann, wenn wir vollkommen sein werden. Nicht vollkommen, weil wir perfekt sind, sondern vollkommen, weil unser Herz und unser Vertrauen dann ganz Gott gehören wird. Weil sich dieser Gott in unserem Leben als vertrauenswürdig erwiesen hat. In all den Situationen, die wir erlebt haben. Und auch in deiner derzeitigen Situation. Und zum Schluss möchte ich euch noch einen Bibelvers mitgeben, den Sandro und ich vor Jahren als unseren Familienvers rausgesucht haben. Und der für uns wichtig ist, weil wir das immer wieder erleben durften. Aus der Psalm 37, die Verse 4 bis 5. Freu dich an dem Herrn. Er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Vertraue auf ihn und er wird handeln. Amen.